NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Schlechte Luft ist in Deutschland kein kleines Problem. Die Luftverschmutzung ist so groß, dass auch die EU-Kommission Deutschland verwarnt hat. In einem Mahnschreiben wurde die Bundesrepublik wegen der wiederholten Überschreitung von Grenzwerten für die Luftverschmutzung durch Stickstoffdioxid zu Gegenmaßnahmen aufgefordert. Auch die Grenzwerte für die Feinstaubbelastungen werden regelmäßig überschritten. Und das äußert sich nicht nur in Zahlen, sagen Wissenschaftler. Immer mehr Krankheiten werden mit der Luftverschmutzung in Zusammenhang gebracht. Wie können wir unsere Luft sauberer halten? Natürlich würde eine Verringerung des Verkehrs, eine Verwendung anderer Brennstoffe in der Industrie oder auch der Übergang zu Elektrofahrzeugen helfen. Aber gibt es noch weitere zusätzliche Möglichkeiten? Darüber werden wir heute berichten. Ein weiteres Thema in der Sendung: Stress. In Lübeck untersuchen Wissenschaftler neue Möglichkeiten, ihn abzubauen. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Prüfungen, Stau, Streit in der Familie. Stress kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und genauso unterschiedlich ist auch, wie Menschen darauf reagieren. Fest steht aber, zu viel Stress kann unserer Gesundheit schaden. Das gilt für Erwachsene, aber auch für Kinder. Forscher in Lübeck testen seit dem letzten Jahr ein neues Verfahren zum Stressabbau für Schüler. Hauke Bülow mit ersten Ergebnissen.
Bitte beginnen Sie jetzt mit Ihrer Vorstellung. Sie haben 2 Minuten Zeit, uns davon zu überzeugen, dass Sie die richtige Kandidatin für diese Anstellung sind.
Es ist der 10. September 2016, ein sonniger Spätsommertag. Doch anstatt in der Sonne zu schwitzen, schwitzt Imme Stolzenburg in einem kargen Raum an der Uni Lübeck. Imme sitzt in einem simulierten Vorstellungsgespräch. 2 Kameras sind auf die Hamburger Abiturientin gerichtet. Vor ihr sitzen an einem langen Tisch 4 Beobachter in weißen Kitteln. Die Forscher sehen sich Immes Verhalten ganz genau an. Wie bewegt sie sich? Was sagt sie? Wie sagt sie es? Außerdem hat Imme eine kleine Watterolle im Mund, die ihren Speichel aufnimmt. Die Wissenschaftler wollen später feststellen, wie viel vom Stresshormon Cortisol abgegeben wurde.
Was müssen Sie noch lernen, um diese Position optimal ausführen zu können?
Imme erzählt, dass sie ins Hotelmanagement möchte. Ihre Beine wackeln hin und her. Die Beobachter bewegen sich nicht, reagieren auch nicht auf Immes Worte. Die Schülerin versucht immer wieder, ein Lächeln zu entlocken. Keine Chance. Das ist Teil des Stresstests, erklärt Maren Schütze, Psychologin an der Lübecker Uni.
Mein Speichelcortisol wäre auch in die Höhe geschnellt. Man fühlt sich unfreundlich, obwohl man es eigentlich gar nicht sein will und hat ganz viel Mitleid mit den Probanden und muss versuchen, irgendwie das nicht nach außen zu tragen. Also es war keine angenehme Situation und ja, ich bin froh immer, wenn es dann vorbei ist.
Für die Schüler ist der Stress an diesem Tag noch nicht vorbei. In einer weiteren Aufgabe müssen sie in 13er Schritten laut vor einer Gruppe rückwärts rechnen und auch mitten in der Nacht werden sie überwacht im Schlaflabor. Getestet wird unter anderem, wie sich neu gelernte Dinge über Nacht im Gedächtnis festsetzen.
Dazu werden abends und morgens Tests durchgeführt. Und zwar werden Wörter gelernt und man guckt, ob die morgens mehr Wörter erinnert werden als abends, also Wortpaare. Genau, und dann gibt es noch einen anderen Test, der nennt sich Spiegelzeichnen. Das ist so eine Hand-Auge-Koordination, die da getestet wird. Und da guckt man auch, ob sich das über Nacht verbessert.
An diesem Septembertag wissen die Schüler noch nicht, was genau sie bei dieser Studie erwartet. Doch in den kommenden 4 Monaten bekommt ein Teil der Schüler ein neues Schulfach. Der andere Teil, die Kontrollgruppe, noch nicht. Introvisionsunterricht heißt das neue Fach. Introvision ist eine Strategie, bei der Menschen lernen, mit ihren Gefühlen und mit Stress besser umzugehen. Jetzt wollen die Forscher der Uni Hamburg gemeinsam mit der Forschungsgruppe aus Lübeck herausfinden, wie durch diese Methode das Lernen für die Schule verbessert werden kann. Studienkoordinatorin Kamala Klebanova.
Also die Technik an sich ist relativ übungsintensiv, weil man einübt, die Wahrnehmung von einer anderen Seite her zu betrachten. Wenn man so in der Emotion drin steckt, hat man meistens nur ganz eng gestellt die eine Emotion im Fokus und man kann eigentlich nicht an nichts anderes mehr denken, verkrampft sich auch körperlich und man trainiert mit der Introvision genau das Gegenteil, dass man eben weit stellt, dass man entspannt, die Wahrnehmung auch da mit in die Wahrnehmung oder in die Aufmerksamkeit holt, wo man sie normalerweise nicht hinlenken würde.
Zum Beispiel in die Stirn. Wie fühlt sie sich an? Kribbelt der rechte Fuß? All das gehört zur Introvision. Chiara Kroll ist 18 Jahre und gerade mitten in ihren Abiturvorbereitungen. Sie hat sich selbst und ihren Körper durch den Introvisionsunterricht in den vergangenen Monaten komplett neu kennengelernt und sie hat gelernt, ihre Emotionen zu lenken.
Wir lassen sie während der Introvision aufploppen, dann lassen wir sie wieder da, dann ist es in Ordnung. Wir versuchen sie nicht irgendwie krampfhaft wegzudrängen. Und es geht auch noch einen Schritt weiter mit der Introvision. Da pickt man sich bestimmte Gefühle raus und geht richtig auf die. Also du guckst dir deine emotionalen Seiten sozusagen hinter einer Glaswand an. Und ich glaube, das hilft auch, wenn du gestresst bist, dann weißt du, wo das Stressgefühl ist. Und dann kannst du darauf gehen und gucken und dann kannst du es langsam und vorsichtig auflösen. Also es hilft nicht nur, deinen Stress runterzubringen, sondern allgemein alle unangenehmen Gefühle auch mal ein bisschen ausschalten zu können und auch mal ein bisschen ruhiger machen zu können.
Und so hilft Chiara die Introvision auch in anderen unangenehmen Situationen, beispielsweise wenn sie sauer auf ihre Eltern ist oder sich mit ihren Freunden streitet. Sie weiß, dass sie diese Methode auf jeden Fall in ihren Abiturprüfungen nutzen wird, auch wenn sie dann vor den Klausuren 5 Minuten Zeit verliert. Am vergangenen Wochenende hat die 18-Jährige wieder 2 Nächte im Schlaflabor verbracht, gemeinsam mit der Kontrollgruppe, die noch kein Introvisionstraining bekommen hat. Wieder wurden die Schüler unter Stress gesetzt, Speichelproben genommen, der Schlaf überwacht. Die Forscher erwarten, dass die Schüler, die das Introvisionstraining absolviert haben, mit der Prüfungssituation im Vorstellungsgespräch insgesamt gelassener umgehen als die Schüler, die das Training noch bekommen. Belastbare Ergebnisse gibt es aber voraussichtlich erst im Sommer.
Eine neue Studie zum Stressabbau. Das war ein Beitrag von Hauke Bülow. Hey, hey, hey.
Uthando lwakho luyangifundisa. Uthando lwakho luyangiqinisa. Uthando lwakho luyangikhulisa. Lungibonisa indlela. Uthando lwakho. As long as love is given from the deepest place, surely we'll survive the hurdles that may come. Love is just a blessing from the Lord.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Nomfusi. Die CD heißt African Day. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Dicke Luft. Und das ganz wörtlich gemeint. Es geht also nicht um die schlechte Stimmung nach einem Streit, sondern tatsächlich um den Smog und die Luftverschmutzung, die vor allem in unseren Städten spürbar sind. Der jüngste Smogalarm in Stuttgart war nur ein Beispiel davon. In vielen Städten in Deutschland werden die von der Europäischen Union festgelegten Feinstaubgrenzwerte regelmäßig überschritten. Aber nicht nur der Autoverkehr verschmutzt unsere Luft. Auch die Emissionen durch Schiffe, die Industrie und die Landwirtschaft und auch der Ruß, der beim Heizen entsteht, tragen dazu bei. Von den Folgen für die Pflanzenwelt einmal ganz abgesehen, wie gefährlich ist die Luftverschmutzung für uns selbst? Wissenschaftler untersuchen das seit langem. Schlechte Luft kann Asthma und im Zweifel sogar Krebs auslösen, möglicherweise auch Diabetes. Forscher finden immer mehr Krankheiten, die sie mit der Luftverschmutzung in Zusammenhang bringen. Ich habe mit Tobias Stöger, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt des Helmholtz-Zentrums in München, darüber gesprochen. Sie untersuchen ja seit langem gemeinsam mit Ihren Kollegen, welche Krankheiten die Luftverschmutzung wirklich auslösen kann. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Wir haben uns überwiegend mit der entzündlichen Reaktion von inhaliertem Feinstaub in der Lunge beschäftigt. Wir wissen aber, dass diese in der Lunge ausgelösten entzündlichen Reaktionen dann durchaus auch in anderen Bereichen des Körpers zu Wirkungen führen können.
In einer Studie von Ihnen traf das sogar auf Herpes zu. Was hat es damit auf sich?
Ja, was wir jetzt in dieser Studie gefunden haben, ist, dass die quasi schlafenden Viren, also dass eine latente Infektion, die wir ja in der Regel tragen, ja, über 80% der Menschen in unseren Breiten tragen Gamma-Herpes-Virus-Infektionen in sich, die dann immer wieder mal reaktiviert werden können und ausbrechen. Wir kennen das vom Herpes-Simplex, der dann im Mundwinkel oder so ausbricht. Wir jetzt in diesem Versuch haben ein mausspezifisches Herpes-Virus untersucht und haben eben gesehen, dass die Inhalation von großen Feinstaubkonzentrationen in den Mäusen zur Reaktivierung des Virus in der Lunge führen konnte. Dies würde jetzt primär bewirken, dass einige wenige Zellen eben quasi wieder das Virus reaktivieren in der Lunge oder wo auch immer in unserem Körper und dass dadurch natürlich wieder das Immunsystem stimuliert wird.
Wenn die Aktivierung von Herpesviren durch die Luftverschmutzung möglich ist, müsste es dann nicht sehr viel Herpeserkrankungen in den Städten geben, da in urbanen Räumen ja auch die Luftverschmutzung größer ist?
Dazu haben wir noch gar keine Daten. Also das ist jetzt wirklich die erste Studie, in der wir quasi diesen Zusammenhang der Reaktivierung als solches zeigen konnten. Aber was wir denken, was von Bedeutung ist, ist, dass dadurch jedes Mal wieder das Immunsystem stimuliert wird und dass gesunde Menschen, Gott sei Dank, ja durch Luftverschmutzung jetzt nicht krank werden, sondern dass kranke Menschen eben quasi noch kränker werden können.
Herpes ist ja eine virale Infektion. Inwieweit kann die Luftverschmutzung dann auch für andere virale Infektionen sorgen?
Ja, das ist jetzt von unserer Seite her wirklich noch völlig unerforscht. Das sind jetzt erst die nachkommenden Studien, die in die Richtung abzielen. Wir gehen schon davon aus, dass generell Virusinfektionen, die quasi in einer latenten Phase im Körper vorliegen, durch die Inhalation von Dieselpartikeln oder anderen Feinstaub reaktivieren können. Und das muss dann nicht unbedingt nur dieses spezifische Gamma-Herpes-Virus sein, was wir untersucht haben. Aber das ist wirklich noch Spekulation gegenwärtig. Das müssen wir erst in zukünftigen Studien genauer erleuchten.
Aber ich las davon, dass auch das Pfeiffersche Drüsenfieber zu den Krankheiten zählt, die mit der Luftverschmutzung in Zusammenhang gebracht werden.
Genau, also was wir gemacht haben, das ist, dass wir Zelllinien verwendet haben, in denen das Epstein-Barr-Virus latent vorliegt. Ja, das Epstein-Barr-Virus ist das Virus, das für das Pfeiffersche Drüsenfieber verantwortlich ist. Wir konnten zumindest sehen, dass in diesen Zelllinien das Virus reaktiviert wurde durch die Feinstaubexposition der Zellen. Ja.
Inwieweit ist es so, dass die Verschmutzung der Luft insgesamt das Immunsystem des Menschen sowieso so sehr schwächt, dass somit eigentlich alle Krankheiten durch die Luftverschmutzung begünstigt werden können?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, was man momentan glaubt zu verstehen, ist, dass durch die Luftverschmutzung unser Immunsystem beeinflusst wird, wahrscheinlich stimuliert wird, in manchen Fällen vielleicht auch in bestimmten Aspekten supprimiert wird und dass diese Beeinflussung dann wiederum eben dazu führt, dass Erkrankungen leichter ausbrechen oder eben in verschlimmerten Formen auftreten können. Und das, denke ich, sind schon alles Hinweise, die uns ausreichend genug motivieren sollten, die Luft so sauber wie möglich zu halten.
Ja, es ist ja auch nicht nur der Feinstaub, der sie verschmutzt. Es gibt ja auch Gase, die unserer Gesundheit zu schaffen machen.
Ja, das ist sehr richtig. Also gerade in den vergangenen Jahren und jetzt gerade vielleicht auch mit der Diskussion über die Manipulation von Abgaswerten, von Kfz-Emissionen ist der Stickstoffdioxidgehalt wieder diskutiert worden. Stickstoffdioxid ist ein sehr giftiges Gas, ein sehr stechend riechendes Gas, wenn es konzentriert ist. Und hohe Konzentrationen von Stickstoffdioxid sind auf jeden Fall eine Belastung für den Organismus, sind eine Belastung für die Lunge, aber auch dann eben für das Kardiovaskulärsystem. Und diesbezüglich gibt es ja auch Grenzwerte für Stickstoffdioxid, die wir versuchen müssen einzuhalten oder vielleicht sogar auch noch zu reduzieren. Ja.
Sie sind gerade im Urlaub. Haben Sie gute Luft?
Ja, wir sind hier in Osttirol. Das ist also natürlich ein kleines Dorf, sage ich mal, wo jetzt Emissionen hauptsächlich nur durch die Holzfeuerung der Häuser entstehen. Da ist jetzt schlechte Luft wirklich kein Problem.
Das war Tobias Stöger. Gerade noch im Urlaub in Österreich, aber eigentlich Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt des Helmholtz-Zentrums in München.
So I can take it home with me, so I can get the fire started for my tea. Grinding up the corn to make some flour for the bread, because it is the time to get something to eat. Taking out the laundry to the river flowing by is always nice to meet some friends to do with me. And I say stop.
Dass Bäume unsere Luft filtern, ist klar. Seit einigen Jahren wird von Wissenschaftlern aber nicht mehr nur auf die Luftreinigung durch Bäume gesetzt, sondern auch auf die durch Moos. Erinnern Sie sich an die sogenannten City Trees? Wir berichteten darüber, als die ersten von ihnen aufgebaut wurden. Es handelt sich um etwa 3 bis 4 Quadratmeter große, mit Moos überzogene Wände, die in Städten für bessere Luft sorgen sollen. Mittlerweile stehen europaweit schon einige davon. So zum Beispiel auch in Dresden und Hannover. Aber wie effektiv kann Moos tatsächlich unsere Luft reinigen? Und was wird eigentlich mit den Pflanzen gemacht, wenn sie ihre Arbeit erfolgreich getan und zum Beispiel Mengen von Feinstaub aufgenommen haben? Hartmut Grawe ist diesen Fragen auf den Grund gegangen.
Moos wächst fast überall. Auf der Wetterseite an Bäumen im Wald, im kühlen Halbdunkel unter Büschen, in den Mooren, in unseren Gärten, an alten Holzschuppen. Feucht muss es sein, mehr brauchen die kleinen Moospflänzchen nicht.
Sie haben keine Wurzeln. Aus diesem Grund nehmen sie ihr Wasser und auch die ganzen Nährstoffe über die Oberfläche, das heißt hauptsächlich über die Blätter, auf. Und zwar machen sie das einfach so, indem sie eine gewisse elektrische Ladung auf dieser Oberfläche produzieren.
Martin Nebel ist Bryologe, also botanischer Spezialist für Moose. Er hat sich am Naturkundemuseum Stuttgart viele Jahrzehnte lang mit diesen faszinierenden Winzlingen beschäftigt, die auf kleinstem Raum Millionen von Blättchen ausbilden. Im Labor von Botanikern in Bonn zeigte sich vor einigen Jahren, die in der Summe gigantische Oberfläche der winzigen, elektrisch geladenen Moosblättchen zieht Schmutz aus der Luft an wie ein Mikrofasertuch.
Wenn die Oberfläche feucht ist, löst das Moos langsam diese Feinstaubpartikel auf. Diese Feinstaubpartikel bestehen ganz überwiegend aus Stickstoffverbindungen. Und diese Stickstoffverbindungen sind natürlich ein wichtiger Dünger für die Moose.
Doch ist Moos im wirklichen Leben ein ebenso effektiver Staubfänger wie unter Laborbedingungen? In einigen europäischen Städten wird das bereits mit den sogenannten City Trees, 3 bis 4 Quadratmeter großen, mit Moos bespannten Wänden getestet. Mitte März beginnt nun das erste umfassende Moosexperiment an Deutschlands schmutzigster Straße.
Also das Neckartor ist, was die Feinstaubbeanspruchung angeht, einsamer Spitzenreiter in Deutschland. Das ist eine Bundesstraße, die über 6 Spuren morgens und abends den gesamten Berufsverkehr hier in die Stadt leitet.
Ingenieurwissenschaftler Jan Knippers leitet den Modellversuch, der die Luft an der berüchtigten Bundesstraße 14 in Stuttgart sauberer machen soll. Unterschiedlichste Maßnahmen, mit denen man dauerhaft unter den Feinstaubgrenzwert der EU kommen wollte, sind kläglich gescheitert. Mehr als 75.000 Fahrzeuge quälen sich Tag für Tag über die B14 durch den Stuttgarter Talkessel und verpesten die Luft. Ähnlich wie die City Trees soll nun eine Wand aus Moos wissenschaftlich begleitet möglichst viel Dreck einfangen, allerdings in viel größerem Maßstab. Etwa 100 Meter lang und 3 Meter hoch wird die Wand sein, bei möglichst geringen Kosten.
Es gibt im Grunde eine ganz, ganz einfache Konstruktion. Wenn man so will, ist das nichts weiter wie ein Bauzaun, an den Moosmatten in großer Zahl geheftet werden.
Wenn Sie sich an die Straße, an die Kantstadt der Straße stellen, ist es so, dass da die ganze Zeit Luftwirbel entstehen. Damit ist auch genügend Gelegenheit, dass der Feinstaub auf die Moose draufkommt.
Und dort bleibt er dann auch, sagt Martin Nebel. Das Moos hält den Staub fest und wandelt ihn langsam um, inklusive giftiger Metallpartikel.
Schwermetalle sammeln sich sogar in hohem Maß. Es gibt gerade eine neue Untersuchung. Die Schwermetallionen werden im Moos eingelagert. Die sind also praktisch unschädlich gemacht. Und wenn es große Mengen dieser Schwermetalle sind, dann ist natürlich die Frage, ob das Moos dann nachher als Sondermüll entsorgt werden muss. Aber ehrlich gesagt ist mir lieber, die Schwermetalle sind in den Moosen drin, als die Schwermetalle schweben in der Luft herum oder liegen am Boden und kommen mit den Menschen in Beziehung.
Denkbar ist sogar, die Metalle aus den Moosmatten zurückzugewinnen. Auch der Reifenabrieb wird in der mikroskopisch kleinen Welt der Moose verwertet, legen Laborversuche nahe.
Wir wissen, dass auf den Moosen zahlreiche Bakterien leben. Und diese Bakterien sind auch in der Lage, solche organischen Bestandteile abzubauen. Das würde also dann nicht das Moos machen, sondern das würden dann die Bakterien auf dem Moos machen.
Messpunkte an der Stuttgarter Mooswand erfassen kontinuierlich Staubbelastung und Schadstoffkonzentration. Auf eine Bewässerung wird zunächst verzichtet, um die Kosten niedrig zu halten. Ob das Moos allein mit Luftfeuchtigkeit und Regen auskommt, werden wöchentlich entnommene Pflanzenproben zeigen. Kann das Moos die Luft an der Stuttgarter Ausfallstraße tatsächlich verbessern?
Die eigentlich wirkliche Maßnahme wäre eben eine drastische Reduktion der Verkehrsbelastung. Aber da ist natürlich in einer Stadt wie Stuttgart, eine Autostadt, die auch mit vielen Pendlern zu tun hat, nur ganz, ganz schwer durchsetzbar.
Wenn das Moos hält, was es im Labor verspricht, beurteilt Ingenieurwissenschaftler Knippers die Aussichten etwas weniger trüb. In knapp einem Jahr sollen Ergebnisse vorliegen. Dann wird sich zeigen, ob die Stuttgarter an der B14 mit Unterstützung der Moosmatten ein kleines bisschen weniger Feinstaub einatmen.
Also wenn wir eine Reduktion um 10%, um 15% erreichen können, wäre das schon sehr gut.
Dann könnten auch in anderen Städten nach und nach Wände aus Moos die verkehrsreichen Straßen säumen und die Luft wenigstens etwas sauberer machen.
Die Luft reinigen durch Moos. Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
Von der wichtigsten Maßnahme gegen die Luftverschmutzung, nämlich der Verringerung der Abgase im Verkehr, in der Industrie oder auch der Landwirtschaft einmal ganz abgesehen. Neben dem Einsatz von Moos gibt es noch weitere zusätzliche Möglichkeiten der Luftreinigung, die Wissenschaftler gerade untersuchen. Zum Beispiel Abgase als Rohstoffe zu nutzen, sie also wieder zu verwerten. Chemiker haben in einem neuen Forschungsprojekt ein Verfahren entwickelt, mit dem die Abgase in Zukunft sogar für die Herstellung von Arzneimitteln eingesetzt werden könnten. Martina Zeitler über das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt.
Sie kommen aus den Auspuffen von Autos, aus den Schloten von Kraftwerken und strömen aus Industrieanlagen in die Atmosphäre. Ätzende Stickoxide, die nicht nur zur Bildung sauren Regens und Ozonsmogs beitragen, sondern auch unsere Lungenfunktion beeinträchtigen. Mit hohem technischen und finanziellen Aufwand können diese gefährlichen Umweltgifte dank Katalysatoren in die harmlosen Gase Stickstoff und Sauerstoff gespalten werden. Trotzdem gelangt aber noch viel von ihnen in die Umwelt. Der Chemiker Markus Heinrich hat mit einer Forschungsgruppe der Universität Erlangen-Nürnberg ein sehr effizientes Verfahren entwickelt, mit dem die Stickoxide aus Abgasen auch als wertvolle Rohstoffe genutzt werden könnten.
Unser Ziel ist eben im Rahmen dieser Forschungsarbeiten zu zeigen, dass man mit diesen Radikalen viel schönere, saubere, selektivere Chemie machen kann, als man das bisher gedacht hat. Und vor diesem Hintergrund sind wir eben auch auf diese Stickoxide gekommen. Das Stickstoffmonoxid, das ist ein sehr einfaches Molekül, nur aus einem Stickstoffatom und Sauerstoffatom bestehend. Oder das Stickstoffdioxid, eben aus einem Stickstoff zwei Sauerstoffatomen. Und diese beiden Moleküle sind eben auch Radikale. Und unser Ziel war es, eben diese Radikale irgendwo für die Synthese, also für die Herstellung zum Beispiel von Arzneistoffen, aber eben auch von anderen wichtigen Verbindungen, die nutzbar zu machen.
Aus vielen industriellen Abgasen, deren Ausgangsstoffe sich ungefähr zuordnen lassen, könnten Stickoxide als Rohstoffe für die Herstellung von Arzneistoffen verwendet werden, sagt Markus Heinrich. Anders sieht es hingegen bei den Abgasen von Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen aus. Diese enthalten ein Gemisch an giftigen Schadstoffen und Schwermetallen, die sich kaum sauber von Stickoxiden trennen lassen. In diesem Fall ist es aber möglich, den leicht verunreinigten Rohstoff für die Herstellung von Farben zu nutzen. Medikamente sollten daraus besser nicht gewonnen werden, so Markus Heinrich.
Medikamente haben natürlich eine sehr hohe, und das muss so sein, sehr hohe Anforderungen an die Reinheit. Deswegen würde man sich in solchen Zusammenhängen natürlich einem Risiko nicht aussetzen. Es gibt aber eben andere Verfahren, das sind industrielle Herstellungen, zum Beispiel von Nitratsalzen. Und aufbauend auf diesen industriellen Verfahren sind eben auch dann hochwertigere und auch medizinische Produkte denkbar.
Um das Verfahren für die Anwendung in Fabriken zu testen, haben sich Markus Heinrich und sein Forschungsteam nach dem Vorbild der Industrie eine Modellanlage bauen lassen, in der sie ein in der Branche weit verbreitetes Verfahren simulieren. Die Umwandlung von Kupfer in Kupfernitrat, eine Verbindung des Metalls mit Stickstoff. Dieser neue Rohstoff wird als Farbstoff, Holzschutzmittel oder als Oxidationsmittel in der Synthesechemie verwendet. In einem Laborgebäude der Universität steht diese anschauliche kleine Industrieanlage.
Das ist ein 2 Meter hoher Reaktor. Und was da drinnen in diesem Reaktor im Wesentlichen passiert, ist, dass diese Abgase im Gegenstrom mit einer Waschlösung behandelt werden. Aus diesem Abgas werden die Giftstoffe durch eine Waschlösung herausgewaschen. Wir erzeugen ein künstliches Abgas, erzeugen das so, dass wir genau wissen, was in diesem Abgas drin ist, und messen danach, wenn dieser Gasstrom, der gereinigte Gasstrom, unseren Gaswäscher wieder verlässt, wie viele dieser Stickoxide dann übrig geblieben sind.
Die ausgewaschenen Stickoxide wandeln die Forscher direkt in medizinische Wirkstoffe um, deren Moleküle ganz oder teilweise aus Stickstoff und Sauerstoff bestehen. Zum Beispiel Wirkstoffe, mit denen chronisch entzündliche Darmerkrankungen behandelt werden können. Fast zu 100% kann so die Stickstoffdioxidkonzentration im Abgasstrom gesenkt werden. Zwar unter Laborbedingungen, aber die Forscher gehen davon aus, dass ihre Methode auch in der industriellen Anwendung einen hohen Wirkungsgrad erzielen wird. Als ökologischer Freifahrtschein für die Industrie, weiterhin schädliche Abgase zu produzieren, dürfen solche neuen und effizienten Verfahren aber nicht gesehen werden, sagt Walter Leitner von der Universität Aachen. Bereits vor einigen Jahren entwickelte er mit seinem Forschungsteam ein Verfahren, Kohlendioxid als Rohstoff für die Kunststoffindustrie einzusetzen, für Autositze, Polstermöbel und Matratzen. Die Ergebnisse der damaligen Forschung hatten Erfolg. Das Verfahren wird mittlerweile industriell angewendet.
Eine Firma hat im Jahr 2016 eine entsprechende Produktionsanlage am Standort Dormagen gebaut und in Betrieb genommen und wird jetzt die ersten etwa 5000 Tonnen pro Jahr von diesem Material produzieren, um zu sehen, ob das sich auch im Markt durchsetzen kann. In weniger als 7 Jahren ist das von der Idee tatsächlich bis zur industriellen Umsetzung konnte das gemeinsam entwickelt werden. Und da sieht man auch den Vorteil von solchen Kooperationen, dass eben dadurch, dass das anwendungsorientierte Know-how des Unternehmens mit der Grundlagenforschung, mit der Kreativität einer Hochschule zusammenkommt, Dinge sehr schnell bewegt werden können.
Von so einem Durchbruch träumen nun auch Markus Heinrich und sein Team von der Uni Erlangen-Nürnberg.
Der Traum unseres Arbeitskreises ist der, dass wir eben eines unserer Verfahren, die wir bei uns entwickelt haben, gerne einmal wirklich in einer großen Anlage im industriellen Einsatz sehen wollen. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass uns das auch demnächst gelingen wird.
Der neue Rohstoff Abgase. Martina Zeitler berichtete. Um Luftverschmutzung ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um ein Lebensmittel, das wahrscheinlich sogar viele Menschen, die eigentlich gerne Fleisch essen, lieber meiden. Das Fleisch von Ebern. Das Fleisch von nicht kastrierten Ebern kann, sobald es zubereitet wird, unangenehm stinken. So sehr, dass es sich kaum verkaufen lässt. Bisher werden die meisten der männlichen Ferkel deswegen kastriert. Das aber ohne Betäubung. Ein Eingriff, der für die Tiere sehr schmerzhaft ist und aus diesem Grund ab dem Jahr 2019 verboten sein wird, zumindest wenn er nicht mit einer Betäubung vorgenommen wird. Eine gute Entscheidung zum Tierwohl. Aber auch eine, die Landwirte und die Fleischverarbeitungsindustrie in eine Zwangslage bringt. Denn mit einer Betäubung der Ferkel würde die Kastration auch deutlich aufwendiger und teurer werden. Also lieber gar keine Kastration? Lässt sich das Fleisch von Ebern vielleicht doch irgendwie vermarkten? Und was ist mit dem unangenehmen Geruch? Fragen, über die sich nicht nur Landwirte, sondern auch Wissenschaftler jetzt Gedanken machen. Angelika Gördes-Giesen berichtet.
Die Ebermast gehört in Spanien und England zum ganz normalen Alltag der Landwirte. Das Fleisch der männlichen Schweine wird dort zum Beispiel in der Salami und dem Schinken verarbeitet. Für den Landwirt Markus Holtkötter aus Altenberge im Münsterland ist das alles aber noch gewöhnungsbedürftig.
Ich bin da gespannt. Also man muss es erstmal mit einer kleinen Gruppe versuchen, sich rantasten. Nicht einfach sagen, es ist ganz einfach, es geht. Auf keinen Fall. Also man muss sich mit beschäftigen. Von der Zeit her machen die Eber mehr Arbeit als die reinen Sauen.
Tatsächlich sind Eber viel aktiver im Stall. Mit ihren Artgenossen gehen sie nicht gerade zimperlich um. Sie beißen bei Rangkämpfen nicht selten auch zu. Doch das ist nicht der einzige Unterschied zu der Haltung von Sauen. Sobald Eberfleisch in die Pfanne kommt, kann es anfangen, unangenehm zu riechen. Agrarwissenschaftler Joachim Krieter an der Universität in Kiel macht mit den Studierenden den Brattest.
Es gibt zwei Leitsubstanzen. Das eine ist Androstenon, das zweite ist Katol. Androstenon ist ein Geschlechtshormon, das dann insbesondere beim Erhitzen diesen süßlichen, moschusartigen Geruch absondert. Und Katol wird beim Schwein im Dickdarm gebildet, aufgrund von Bakterientätigkeiten, und zwar aus der Aminosäure Tryptophan. Aus diesem Stoff bilden die Bakterien, Kolibakterien, Lactobacillen, Katol, was ebenfalls dann sich im Fett ablagert und das riecht sehr unangenehm. Fäkalartig, auch beim Erhitzen, gut zu riechen und das können doch ca. 90% der Bevölkerung riechen.
Im Labor stellen die Studierenden dann noch weitere Unterschiede fest.
Also der Fettanteil ist geringer beim Eber und der Anteil an ungesättigten Fettsäuren ist höher. Und damit wird das Fett weicher. Ist auch für die Verarbeitung nicht so gut geeignet. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt, der vielleicht für den Verbraucher von Interesse ist, ist, dass der intramuskuläre Fettgehalt geringer ist. Und der intramuskuläre Fettgehalt ist der Geschmacksträger vom Fleisch. Und damit könnte es dann möglicherweise auch zu Einbußen kommen.
Weil Eberfleisch dann nur zu speziellen Produkten verarbeitet werden kann. Deshalb haben Landwirte den Großteil der männlichen Ferkel in der Regel bisher kastriert, ohne Betäubung. Ab dem Jahr 2019 darf dieser für die Ferkel sehr schmerzhafte Eingriff nicht mehr vorgenommen werden. Eine Möglichkeit für eine schmerzfreie Kastration wäre, die Tiere ein Gas inhalieren zu lassen, das die Ferkel über die Atemwege betäubt.
Eine Möglichkeit wäre beispielsweise den Einsatz von Isofluran, das ist ja ein Gas. Dann tritt sehr schnell die Betäubung ein. Die Wirkung von Isofluran ist nicht hundertprozentig. 10-20% der Ferkel ist die Wirkung also nicht vollständig. Es darf nur von den Tierarzt durchgeführt werden. Das ist ein Problem. Und Isofluran ist klimaschädlich, ökotoxisch. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, man sollte auch das Gefährdungspotenzial für den Menschen nicht unterschätzen.
Denn die Masken sind nicht immer dicht. Wenn ein Teil des Gases austritt, kann es Landwirte und Tierärzte schädigen. Sinn einer für die Ferkel schmerzfreien Kastration kann es nicht sein, den Menschen zu schaden. Eine Alternative wäre, den Ferkeln starke Schmerzmittel zu geben. Da gibt es verschiedene Wirkstoffe, die denkbar wären, sagt Joachim Krieter.
Die Wirkung ist, glaube ich, recht gut einzuschätzen. Problem ist, dass das Mittel quasi dosiert werden muss in Abhängigkeit vom Gewicht. Das dürfen nur die Tierärzte machen. Und dann haben wir das große Problem der Nachschlafphase.
Das würde bedeuten, die Ferkel müssten 24 bis 36 Stunden intensiv betreut werden. Eine zeit- und kostenintensive Lösung. Aber wie lassen sich Ferkel weiter kastrieren? Oder lassen sich die männlichen Hormone der Eber auch anders unterdrücken? Der Forscher Joachim Krieter hat einen Impfstoff untersucht.
Das sind nur Proteine, keine Hormone. Es muss also zweimal appliziert werden. Einmal zu Beginn der Mast. Und dann muss man nochmal Wiederholungen durchführen, damit dann die Immunreaktion richtig losgeht. Und dann bewirkt diese Reaktion, dass quasi keine Geschlechtshormone gebildet werden und damit unterbleibt quasi die Geruchsbildung.
In Australien hat der Impfstoff bereits Erfolg. Er gehört inzwischen zur gängigen Praxis bei den Landwirten. In Deutschland allerdings besteht bei Forschern Bedenken, ob nicht Rückstände der Arznei im Fleisch die Gesundheit der Verbraucher gefährden könnte. Wissenschaftliche Untersuchungen hin oder her, sagt Markus Holtkötter. Die einfachste Lösung wäre, Eber wie Sauen zu mästen. Der Landwirt testet jetzt selbst, wie das funktionieren könnte. Erst einmal stellt sich die Frage, ob sich die männlichen Tiere mit den Sauen im Stall überhaupt vertragen oder ganz voneinander getrennt werden müssen.
Wobei die Gruppen dadurch, dass es nur Eber sind, vom Gefühl her etwas unruhiger sind. Und in dem anderen Stall, da mischen wir, da sind es aber tendenziell ein wenig ruhiger, die Tiere. Ja, ich glaube, da ist die absolute super Empfehlung, wie es genau muss, kann man da, glaube ich, noch nicht geben. Ich glaube, das ist, muss jeder Betrieb, vielleicht auch sogar für jeden Stall, muss man sich selber rantasten, was ist möglich, was geht, was funktioniert vernünftig.
Die Vorteile der Ebermast: Markus Holtkötter benötigt weniger Futter. Männliche Tiere bringen mit weniger Futter mehr Fleisch und Fett auf die Waage als Sauen. Auch die Fleischqualität der Eber lässt sich durch gezielte Fütterung verbessern, wenn man das Geruchsproblem in den Griff bekommt. Forscher suchen jetzt nach Möglichkeiten, dem zu entgehen. Denn der Gestank ist auch eine genetische Sache. Neben dem Futter der Eber spielt auch die Erbsubstanz eine Rolle. Denn nicht alle stinken, sagt Joachim Krieter. Er versucht, Kreuzungen von verschiedenen Rassen zu finden, die nicht stinken und gleichzeitig für viel Nachwuchs sorgen. So könnte sich die Ebermast irgendwann sogar rechnen.
Also die Futterverwertung bei den Ebern ist deutlich besser, also 10-20% gegenüber den Kastraten. Und das ist auch der große Vorteil von der Ebermast. Wenn es richtig gut läuft für den Landwirt, wenn die Bezahlung stimmt, würde ich mal sagen, Vorteil gegenüber den Kastraten von 8-10 €, wenn der Landwirt das auch kann.
Zurzeit liegt die Zahl der geruchsauffälligen Eber bei 15-20%. Das bedeutet, jedes fünfte Tier liefert Fleisch, das riecht, junge Eber weniger als ältere. Deshalb muss das Fleisch bislang noch direkt nach dem Schlachten kontrolliert werden. Dafür müssen besonders geschulte Schnüffler eingesetzt werden, meist Frauen, die eine empfindlichere Nase und Zunge als Männer haben. Am Ende also eine aufwendige Lösung für die Landwirte. Es bleibt darum auch in der Wissenschaft die Kernfrage: Wie lässt sich das Eberfleisch in Zukunft verbessern bzw. seinen Geruch mindern?
Das war ein Beitrag von Angelika Gördes-Giesen. Das Smart House wird die Zukunft des Wohnens, sagen Forscher immer wieder. Und tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren immer mehr neue Entwicklungen aus der vernetzten Haustechnologie. Kühlschränke, die selbst ihren Inhalt überprüfen und dann auch das, was fehlt, im Internet nachbestellen. Oder Badezimmerspiegel, die morgens ans Zähneputzen erinnern. Die Ideen sind da, aber durchgesetzt haben sie sich bislang noch nicht. Sind die neuen als intelligent beworbenen Geräte, die miteinander und im Internet vernetzt sind, doch gar nicht so intelligent? Zumindest können sie nicht ihre Handlungen oder auch deren Folgen gedanklich durchspielen oder auf unvorhergesehene Situationen reagieren. Das kann der Mensch, aber auch Affen. Darum will ein internationales Forscherteam mit Beteiligung der Universität in Göttingen nun die Nervenaktivitäten der Primaten genauer untersuchen. Was passiert mit ihren Nerven während komplexer Handlungen? Lassen sich diese Vorgänge möglicherweise als Modell für die Entwicklung neuer Geräte in einem vernetzten Haus verwenden? Die Europäische Union fördert das Forschungsprojekt mit über 4 Millionen €. Jürgen Jenauer mit Details.
Maschinen, die wie Menschen denken, die ihre Handlungen abwägen und die Folgen daraus erkennen können. Im Grunde geht es Professor Florentin Wörgötter von der Uni Göttingen um nicht viel weniger als das.
Der Ansatz ist tatsächlich so, dass wir als Menschen eben diesen erweiterten Planungshorizont haben, dass wir also Gedanken im Gehirn haben, die schon deutlich in die Zukunft ragen. Und man versucht halt jetzt an der Stelle Hirnfunktionen auszulesen, die diese Art von Information trägt. Wenn man die hätte, dann würde es einem tatsächlich unter Umständen gelingen, zumindest ein paar Handlungsschritte voraus zu planen, auch für eine Anlage für ein Gerät.
Das Stichwort dabei ist proaktives Handeln. Sprich, Maschinen, Roboter oder ganz allgemein Steuergeräte sollen nicht nur stur einem Befehl folgen, sondern intelligent selbst entscheiden, was gerade Sinn macht.
Wenn wir miteinander umgehen als Menschen, dann haben wir normalerweise ganz schöne Vorstellungen, was der andere so im Sinn hat. Also auch im Handlungskontext. Wenn ich also mit meiner Frau am Frühstückstisch sitze, dann kann ich mir relativ gut vorstellen, was als nächstes gleich passieren wird. Das können normale Maschinen gar nicht.
Die Göttinger Biophysiker arbeiten bei dem Projekt eng mit einer internationalen Forschergruppe zusammen. Wissenschaftler aus Dänemark entwickeln Mikrochips, Smart-Home-Spezialisten aus Spanien liefern praktische Anwendungsmöglichkeiten und Forscher am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen sorgen für Grundsätzliches zum Verständnis, wie ein Gehirn arbeitet. Professor Alexander Geil ist einer davon. Statt das menschliche Gehirn zu untersuchen, erforscht er allerdings das von Rhesusaffen, denn das sei in seiner Struktur unserem sehr ähnlich.
Bei uns gehen wir davon aus, dass ein ganz elementarer Prozess bei der Planung von Handlungen ist, dass tatsächlich die Konsequenz der Handlung immer mitgedacht wird und dass das Planungsgrundlage ist. Und das ist auch bei Rhesusaffen anzunehmen, dass das so funktioniert.
Die Primatenforscher wollen herausfinden, wie die Tiere Dinge planen, selbstständig von der einfachen Handlung bis hin zu den Konsequenzen daraus. Denn das sei etwas, was eine maschinelle, also künstliche Intelligenz, bis heute nicht könne.
Es gibt natürlich schon Schachcomputer oder Ähnliches, die bis zu einer bestimmten Tiefe durchdringen können, aber das ist natürlich ein sehr stark definiertes Problem. Die Realität ist meistens durch ein Kontinuum von möglichen Handlungen und ungleich viel mehr Flexibilität charakterisiert.
Sprich, einer Maschine könne man zwar beibringen, per Befehl den Kühlschrank zu öffnen und etwas herauszunehmen, aber nicht selbstständig aus der Situation heraus zu entscheiden, was es letztendlich ist.
Genau diese Frage kann ich schon vorhersagen, bevor die Kühlschranktür offen ist, ob ich zur Milchflasche greifen werde oder ein Stück Butter rausholen werde. Die Frage beschäftigt uns auch aus der Grundlagenforschung. Also ist es nicht nur der nächste Handlungsschritt, sondern auch schon das, was danach kommen soll, können wir das auch schon vorhersagen.
Wie lässt sich Maschinen eine ähnliche Intelligenz verleihen? Gibt es Funktionsmuster in der Natur, die sich technisch umsetzen lassen? Die Forscher in Göttingen suchen danach, indem sie die Nervenaktivität in Gehirnen von Rhesusaffen während komplexer Handlungen vermessen. Dazu sollen Mikroelektroden in die Köpfe der Tiere implantiert werden. Laut Alexander Geil seien diese so dünn wie ein menschliches Haar und könnten sehr genau messen, welche Nervenzellen gerade wie aktiv seien. Für das Projekt sollen die Daten erstmals mittels Funk übertragen werden, damit sich die Tiere weiter frei bewegen können. Die Methode sei absolut schmerzfrei für die Rhesusaffen. Dieselbe Methode werde seit Jahren auch beim Menschen angewandt, zum Beispiel zu diagnostischen Zwecken bei Epilepsiepatienten. Aus den Untersuchungen der Funktionsweise der Nerven bei bestimmten Handlungen erhoffen sich die Wissenschaftler, Ableitungen zu finden, die auch auf die Programmierung und Konstruktion von Maschinen angewendet werden können. Zum Beispiel, um Steuerungsbefehle für Geräte in einem vernetzten Haus zu entwickeln, sagt Projektleiter Wörgötter, das sich dann im Idealfall sozusagen auf seinen Besitzer einstellen könnte, auch wenn es bis dahin noch ein langer Weg sei.
Kinder sind, wenn sie geboren werden, noch sehr, sehr unfähig, die können fast nichts und lernen dann erstmal so gut 10 Jahre, bevor sie mit anderen sehr sozial umgehen können. Das ist schon ein ziemlich komplexer Prozess, der da abläuft. Und das zu übertragen auf eine Maschine ist also alles andere als trivial.
Künstliche Intelligenz ist bisher darauf beschränkt, Algorithmen zu folgen. Sprich, wenn A ausgeführt wird, muss zwangsläufig daraus folgen, dass B oder C ausgeführt wird, sagt Florentin Wörgötter.
Die Leute würden sich heutzutage, glaube ich, keinen Roboter kaufen, weil diese Blechhanseln, die sind also doch einfach zu träge und zu dumm. Man hat zwar sehr viele Erfolge neuerdings in der KI, das ist aber noch im Bereich Robotik und Anlagensteuerung noch nicht so rübergedriftet, weil da fehlt diese menschliche Komponente. Also reine Intelligenz im Sinne von Auswertung von Daten hilft da nicht weiter.
Roboter, die anfangen zu denken, sind aber für viele Menschen auch eine unheimliche Vorstellung. Für die Maschinen im Haushalt wäre die Erweiterung allerdings durchaus sinnvoll, sagen die Wissenschaftler. Es könnte den Alltag erleichtern, in einem Haus zu wohnen, das weiß, was man will. Der eigentliche Sinn und Zweck der Forschung ziele jedoch eher auf neue medizinische Möglichkeiten im Alltag schwerbehinderter Menschen, sagt Wörgötter.
Stellen Sie sich vor, Sie sind also ein behinderter Mensch und möchten also jetzt eine Tasse Kaffee zubereiten. Das kann man heutzutage teilweise schon über sogenanntes Brain-Computer-Interfacing, also eine Schnittstelle mit dem Gehirn, das funktioniert nicht besonders gut. Das ist aber definitiv immer so, dass dann jeder einzelne Handlungsschritt geplant werden muss. Der Mensch muss also dann seinen Maschinen über eine Verkopplung mit dem Gehirn jeden einzelnen Schritt mitteilen. Normalerweise, wenn wir uns was vorstellen und wenn wir uns selber was denken, dann haben wir einen ganzen Handlungsplan im Kopf.
Das Forschungsprojekt der Göttinger Wissenschaftler wird von der Europäischen Union mit 4,2 Millionen Euro gefördert. Eines der wenigen Projekte in diesem Bereich, die die EU als förderungswürdig angesehen habe, sagt Wörgötter. 4 Jahre haben die Wissenschaftler Zeit. Am Ende soll möglichst ein künstliches Nervennetzwerk stehen, aus dem eine Kontrolleinheit für ein komplett vernetztes Haus entwickelt werden kann. So etwas kenne man bisher zwar nur aus Science-Fiction-Filmen, sagt der Projektleiter, aber das müsse ja nicht so bleiben.
Das war ein Beitrag von Jürgen Jenauer. This one goes out to my mama. I hope you're listening wherever you are. That generations always blame the ones before. Anxious church mice on that last bag of rice. Joy, smile, pleasure. Never soak your emotions. I pass my horizons like Django in the jungle. I'm the misfit kid, queen of misrule.
Notizen aus der Wissenschaft.
Mehr als 40 Jahre ist der letzte bemannte Raumflug zum Mond her. 2018 soll der nächste anstehen. Diesmal wird er allerdings etwas anders aussehen. Das Unternehmen SpaceX will das erste Mal 2 Touristen um den Mond herumfliegen. Die beiden Reisenden hätten bereits eine bedeutende Anzahlung für ihren Flug geleistet, sagten SpaceX-Mitarbeiter. Jetzt stehen allerdings noch Fitness- und Gesundheitstests aus, die bei den beiden Weltraumtouristen gemacht werden. Für den Flug solle das Dragon-Raumschiff genutzt werden, mit dem die amerikanische Firma im Auftrag der NASA bereits Nachschub und laut Plan demnächst auch Astronauten zur internationalen Raumstation ISS bringt. Wie gut geht es unseren Kühen? Wissenschaftler an der Universität Kiel wollen sich dem Wohlbefinden dieser Tiere jetzt genauer widmen. Ziel ihres Forschungsprojekts Cow Alarm ist ein computergestütztes Monitoring der Kühe, um das Personal in Milchviehbetrieben bei der Beobachtung der Tiere zu unterstützen. Das Tierwohl soll auf diese Art gesichert werden, teilten die Wissenschaftler Anfang der Woche mit. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert das Projekt mit 510.000 Euro. Wie gut es Kühen geht, lasse sich vor allem auch an ihrem Verhalten erkennen, sagten die Forscher. Liegt eine Kuh zum Beispiel viel auf dem Boden und geht nur selten zu ihrem Futtertrog, kann das bereits ein Indiz dafür sein, dass es der Kuh nicht gut geht oder sie sogar ernsthaft erkrankt ist. Macht China im Klimaschutz Fortschritte? Zumindest wurde dort das dritte Jahr in Folge weniger Kohle verbraucht. Wie das Umweltministerium in Peking am Dienstag mitteilte, sei der Kohleverbrauch im vergangenen Jahr um fast 5% zurückgegangen. Damit ist China zwar immer noch der größte Kohlekonsument der Welt, dennoch lobten Umweltschützer, dass Peking nun sichtbare Fortschritte dabei mache, seine Abhängigkeit von Kohleverbrennung, eine der größten Quellen für das klimaschädliche Treibhausgas CO2, zu reduzieren. Höhlenforscher machen einen ungewöhnlichen Fund in Mexiko. Dort entdeckten sie in Kristallen uraltes Leben. Es waren Mikroben, die in den Höhlenkristallen sozusagen schlafen. Einen Teil von ihnen haben die Forscher im Labor wiederbelebt. Sie fanden heraus, dass diese Kleinstlebewesen seit 10.000 bis 50.000 Jahren in den Kristallen in einem Schlafzustand gewesen sein müssen. Bei fast allen von ihnen handelt es sich um bei uns bisher völlig unbekannte Mikrobenarten. Die Kristalle aus der Höhle in Mexiko, in denen sich die Mikroben befanden, sind aus Calciumsulfat durchscheinend weiß und bis zu 5 Meter hoch. Ihr Durchmesser erreicht bis zu 1 Meter.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In Wohnungen sind Rauchmelder in Deutschland inzwischen fast in allen Bundesländern Pflicht. Zum Glück. Denn wenn es brennt, können diese kleinen Geräte Leben retten. Aber es gibt manchmal auch fürchterlich laute, nervige Fehlalarme. Das führt leider in einigen Fällen dazu, dass die Bewohner der jeweiligen Wohnungen die Rauchmelder einfach außer Betrieb setzen. Das ist natürlich nicht im Sinn der Sache. Was, wenn es wirklich einmal brennt? Forscher an der Universität Duisburg-Essen testen jetzt, warum Rauchmelder manchmal einfach Alarm schlagen, ohne dass es wirklich einen Grund dafür gibt. Johannes Döbbelt hat die Wissenschaftler besucht.
Wenn ich ganz heiß dusche und die Tür von meinem Badezimmer danach öffne, dann kommt das schon mal vor, dass der Rauchmelder im Flur anspringt und ordentlich Lärm macht. Ist dann natürlich ein Fehlalarm, denn es ist ja gar kein Rauch, sondern nur Wasserdampf in der Luft. An der Uni Duisburg-Essen testen Forscher, welche Rauchmelder in welchen Situationen anfällig sind für solche Fehlalarme. Und ich bin hier, wo das Ganze getestet wird, nämlich im sogenannten Heinz-Luke-Brandentdeckungslabor der Uni. Hier stehen allerlei technische Geräte rum, mit denen das Ganze getestet wird. Unter anderem zwei Testkanäle für Rauchmelder. Das sind Apparate mit vielen Schläuchen dran und verschiedenen Kabeln, in denen verschiedene Stoffe eingeleitet werden können. Zum Beispiel eben Wassernebel oder auch Staub. Und dann hängt man außerdem noch einen Rauchmelder da rein und dann schaut man eben, wann springt der an. Bei mir ist Thorsten Schulze, wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Brandentdeckungslabor. Was testen wir denn heute als erstes? Was haben wir vor?
Ich denke mal, wir fangen heute an mit Wassernebel als Aerosol, was wir testen. Und dort setzen wir einen typischen Rauchmelder, den man vielleicht auch zu Hause hat, irgendwo im Wohnzimmer oder im Flur ein und gucken mal, wann der reagiert, auf welcher Konzentration er reagiert. Jetzt schaltet sich der Generator ein. Jetzt wird so langsam Wassernebel in den Kanal eingeleitet. Und wir sehen an der roten Kurve, dass die Konzentration kontinuierlich jetzt ansteigt.
So ein Rauchmelder funktioniert übrigens so, dass es in dem Rauchmelder selbst einen Sender und einen Empfänger gibt. Es gibt einmal einen Infrarotsender, der die ganze Zeit so ein Signal aussendet, ähnlich wie eine Fernbedienung beim Fernseher. Und der Empfänger, das ist auch eine Diode, zeigt aber nicht direkt darauf. Das heißt, dieses Licht wird nicht auf den Empfänger geleitet, es sei denn eben, es ist Rauch oder Wassernebel oder Staub oder was anderes mit in der Luft. Dann wird das Licht entsprechend umgeleitet und trifft auf den Empfänger und dann geht der Alarm los. Hat jetzt ein paar Minuten gedauert, aber jetzt springt der Rauchmelder auf den Wassernebel in der Luft an. Wenn Sie jetzt so einen Versuch machen, wie jetzt mit diesem Rauchmelder, also irgendwann springt ja jeder Rauchmelder an, wahrscheinlich nach einer Weile. Was sagt Ihnen das denn jetzt darüber, wie gut oder wie schlecht der ist in puncto Fehlalarmanfälligkeit?
Ob der Melder jetzt wirklich gut oder schlecht ist, weiß man nur im Vergleich zum Test im Brandentdeckungslabor bei Rauch. Weil je nachdem kann es auch sein, dass der Melder so unempfindlich ist, dass er bei Rauch auch sehr, sehr spät reagieren würde. Und das wäre natürlich dann ein schlechter Melder, obwohl er sehr spät einen Fehlalarm geben würde. Das heißt also, man muss immer beides im Verhältnis setzen oder im Vergleich sehen, damit man überhaupt eine Aussage treffen kann, wie gut dieser Rauchmelder ist.
Jetzt macht sich Thorsten Schulze startklar für den zweiten Versuch. Der Rauchmelder kommt jetzt in Kanal Nummer 2, der direkt daneben steht. Und da testen wir jetzt die Anfälligkeit für Staub in der Luft.
Der Staub ist jetzt in einem kleinen Kolben, der hier in diesem Staubdispergierer drin ist. Das ist nichts anderes als eine kleine Bürste, die sich die ganze Zeit dreht. Und dieser Kolben drückt den Staub gegen die Bürste. Durch die Bürste wird Pressluft gedrückt und diese trägt den Staub dann mit der Luft in den Kanal hinein.
Jetzt haben wir das Ganze mit Staub getestet. Der Rauchmelder ist relativ schnell drauf angesprungen. Für welche Anwendungsfelder ist das denn überhaupt wichtig? Denn in der Wohnung habe ich jetzt ja in der Regel nicht so viel Staub aufgewirbelt, dass mein Rauchmelder anspringt.
Das kommt darauf an, wenn Sie zum Beispiel fegen vor der Tür, Haustür, kann es schon sein, dass sehr viel Staub produziert wird. Aber häufig werden diese Melder dann auch in der Luftfahrt eingesetzt. Und je nachdem, was transportiert wird, wenn es kleine Hühnchen sind oder Lebewesen, die können sehr viel Staub produzieren. Oder man hat Spezialanwendungen im Sägewerk oder in einem Pferdestall zum Beispiel. Dort hat man sehr viel Staub in der Umgebung und der Melder würde dementsprechend sofort einen Alarm geben, ohne überhaupt Rauch gesehen zu haben.
Herr Schulze, Sie testen hier ja vor allem Rauchmelder für die Industrie oder auch für Flugzeuge, die in Flugzeugen eingesetzt werden, also wirklich große, teure Geräte. Können Sie trotzdem auch was sagen zu meinem Rauchmelder zu Hause, wenn ich jetzt genervt bin davon und ich sage, ach, jedes Mal geht er an von der Dusche, von dem Wasserdampf. Lohnt sich das dann, ein paar Euro mehr auszugeben, was Teureres zu kaufen? Ist er dann vielleicht weniger anfällig?
Das ist so, also wenn die Melder etwas teurer sind, kann der Hersteller auch ein bisschen mehr Geld investieren in die Hardware und nicht nur Aerosole erzeugen Fehlalarme, sondern vielleicht auch eine schlechte Hardware oder schlecht gebaut oder eine zu kleine Kammer, die zu schnell verdreckt. Also wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, hat man schon meistens einen besseren Melder, der dann auch weniger Fehlalarm anfällig ist.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Johannes Döbbelt. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Nomfusi. Die CD heißt African Day. Wer die Musikerin einmal live sehen möchte, kann das auch. Am 10. März hat sie ein Konzert in Hannover, am 11. dann in Bremen und am 16. in Hamburg. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.